Ja, liebe Gemeinde, als ich vor 30 Jahren, ich habe es eben mal nachgerechnet, das ist wirklich 30 Jahre her, hier Pastor wurde in dieser Gemeinde, da war das Thema Mission schon ein ganz heiß umstrittenes. Wie soll eine Gemeinde wie diese evangelisieren und wie kann man überhaupt zu diesem Thema stehen? Sören Brünninghaus und Martin Seidlitz haben in den letzten Wochen ja auch schon darüber gepredigt und ich dachte, das kann ich auch. Und dazu fällt mir auch was ein und jetzt, wo Sie sich nicht wehren können, kann ich das ja mal weitergeben, was so Stand meiner Erkenntnis ist. Aber ich will schon mal vorweg sagen, damit keine falschen Hoffnungen entstehen, ich sehe das ziemlich so ähnlich wie die beiden auch, vermute ich jedenfalls. Ich glaube, dass die Einstellung zur Mission tatsächlich sehr grundlegend ist für die Motivation zur Mitarbeit, bis hin zu Fragen, wie man mit Geld umgeht zum Beispiel. Mission ist eigentlich ein Grund, ein Anliegen für jeden Baptisten. So hat es jedenfalls angeblich Onken mal gesagt, jeder Baptist ein Missionar. Das ist aber mehr als 150 Jahre her. Und da gab es ein Missionsverständnis, was sich doch ein wenig von dem heute unterscheidet. Viele Kolonien in Afrika, in Lateinamerika, in Asien, der überlegene weiße Europäer bringt den armen, ungebildeten Eingeborenen nicht nur das Evangelium, sondern auch die Kultur und Entwicklung, damit es ihnen besser geht und sie fließend Wasser haben oder ähnliche Sachen und später dann auch Coca-Cola. Mit dem Ende der Kolonialzeit in den 60er Jahren war gleichzeitig auch diese Haltung extrem angefragt. Sind wir wirklich so viel besser? Und gleichzeitig fing in dieser Zeit auch eine Entwicklung in unserer Gesellschaft hier in Deutschland an, die den Einfluss der Kirchen deutlich gemindert hat. Die religiösen Überzeugungen, die Bindekraft der beiden großen Kirchen auf jeden Fall, sie wurde weniger. Und es kamen auch Leute hinzu, durch Gastarbeiter oder wie immer man sie damals nannte, die anders glaubten, die anders lebten, die eine andere Kultur mitbrachten. Das heißt, es dämmerte immer mehr vielen Leuten Mission im Sinne von, ich weiß etwas, was du nicht weißt und das ist besser für dich. Die war schwierig geworden. Und die wurde stark in Frage gestellt. Jeder soll doch selbst entscheiden, was er glaubt. Und statt Weltmission war eher der Dialog der Religionen angesagt. Oder eben Entwicklungshilfe im Sinne von Katastrophenhilfe, Hilfe zum eigenen Leben gestalten. Und dazu kommt auch in unserem Land, es gab noch große Evangelisationen. Mit viel Aufwand. Aber ist das noch der richtige Weg? Wie ist das, wenn ich meinen Nachbarn, mit dem ich gerne auch mal so im Sommer abends auf der Terrasse ein Bier trinke, zu einer Veranstaltung mitnehme, wo ihm im wahrsten Sinne des Wortes die Hölle heiß gemacht wird und er mich fragt, was ist das denn? Also Unsicherheit. Und gleichzeitig ja doch die Ahnung, Mission gehört doch irgendwie auch zu unserem Leben, zu unserem Auftrag. Hat nicht Jesus selber gesagt, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern? Also, wir sollten, aber wie? Das alles geht mir durch den Kopf, wenn ich daran denke, wie Mission heute geschehen kann. Und wenn ich einen Text lese, den ich euch gerne vorlesen möchte, Lukas 10. Sind die ersten Verse, die Verse 1 bis 9. Danach setzte der Herr 72 andere ein und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte, und sprach zu ihnen, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Trag keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche, keine Schuhe und grüß niemanden auf der Straße. Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst, Friede sei diesem Haus. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird euer Friede wieder sich zu euch wenden. In demselben Haus aber bleibt, esst und trinkt, was man euch gibt, denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ihr sollt nicht von einem Haus zum anderen gehen. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch vorgesetzt wird und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Lass uns mal diesen Text so Stück für Stück durchgehen. Danach setzte der Herr 72 andere ein. Danach, was war davor? Davor hat Jesus seine Jünger, seine 12 ausgesandt. Und die kamen völlig begeistert wieder und sagten, es ist ja unglaublich, wenn wir in deinem Namen mit Menschen beten, dann passiert auch wirklich was, Leute werden gesund und es ist super und wir wollen das gerne weitermachen. Und in diesem Sog sozusagen, wir haben was zu sagen, wir haben was mitzuteilen, wir haben was Gutes zu bringen, weitete sich der Kreis wie in konzentrischen Kreisen. 72 wurden ausgesandt. Eine große Bewegung, könnte man denken, passiert jetzt. Jetzt geht's so richtig los, das Reich Gottes beginnt. Warum 72? Auch das ist ähnlich wie die 12 Jünger. Die 12 Stämme Israels repräsentieren eine symbolische Zahl. 12, die Zahl also für das Volk Gottes. Und 6, die Zahl der Menschen, der Menschheit. 72 ist 6 mal 12. Also für alle, die rechnen können und sich in der biblischen Symbolik auskennen, sagt das, das ist Gottes Volk unter allen Menschen. Das ist der Herrschaftsanspruch Gottes über alle Menschen. Alle sollen etwas von dem Reich Gottes mitbekommen. Allein das ist schon die Botschaft dieser Zahl. Das ist interessant. Die ersten Leser des Lukas-Evangeliums, denen war das überhaupt nicht klar, dass das die Perspektive ist. Es war hoch umstritten in der ersten Christenheit, ob der Glaube an Jesus überhaupt etwas zu tun hat mit Leuten, die nicht schon vorher Juden sind. Ob es überhaupt eine Botschaft ist, die andere angeht, die Menschen aus den vielen Völkern. Jesus scheint, so stellt es Lukas dar, das von Anfang an als Perspektive gehabt zu haben. Die Dimension der gesamten Welt, das Reich Gottes gilt allen Menschen. Und heute? Kann es nach den schrecklichen Erfahrungen in der Kirchengeschichte, wo Mission nicht nur mit dem Holzhammer, sondern auch mit dem Schwert verknüpft war, kann es da überhaupt noch so etwas wie einen Missionsauftrag geben für die Kirche? Und wenn ja, wie? Lesen wir weiter. Jesus sagt, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Das ist ein Bibelvers, den habe ich häufig erlebt in der Vorbereitung von großen Evangelisationen von Mitarbeitern, die extra von solchen Missionsgesellschaften zur Vorbereitung eingeflogen sind. Wir haben eine große Ernte und wir wollen das eben auch zeigen, dass ganz, ganz viele Menschen sich bekehren und am Ende wir auch viele taufen können. Das heißt, wir haben das oft so verstanden, dass es hier um eine große Anzahl von neuen Gemeindemitgliedern geht. Ist das gemeint? Eben nochmal überlegen, Ernte gibt es ja nicht das ganze Jahr, also in den meisten Gegenden jedenfalls. Also jetzt im Moment zum Beispiel wenig Ernte zu bekommen auf den Feldern. Jetzt ist die Zeit höchstens des Säens, des Ackerns oder was auch immer da im Einzelnen gemacht werden muss. Erntezeit ist eine bestimmte Zeit im Kreislauf des Jahres, wenn es dran ist. Wenn es aber dran ist, dann tatsächlich wird meist rund um die Uhr gearbeitet, denn die Ernte ist wertvoll und kostbar und soll eingebracht werden. Ich verstehe das so. In der Aussendung der 12 Jünger heißt es, als Jesus die Menschen sah, jammerte es ihn, ging es ihm an die Nieren, tat es ihm richtig weh, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Jesus sieht Menschen und es betrifft ihn die Not dieser Menschen, die so oft das Richtige und Gute wollen und das Schlechte und Schädliche bewirken, die sich nach Orientierung, nach Sicherheit sehnen, nach Heimat und doch verzweifeln an den Lebensumständen, in denen sie sind, die so oberflächlich leben und sich doch nach Tiefe und Sinn sehnen, so viele, die wirken wie Schafe ohne Hirten. Die Not der Menschheit ist groß. Und nun ist das Reich Gottes nahe, das Angebot von Heil und Heilung und Hilfe, von Lebensorientierung. Ja, da muss man doch was tun. Jetzt ist Zeit der Ernte, weil die Menschen, die wertvollen Menschen, das brauchen, dass andere ihnen zur Seite stehen, dass andere ihnen das Reich Gottes vermitteln können. Es geht also nicht um die Zahl der geernteten Menschen. Es geht um Gottes Ernte, um Gottes Erbarmen, um Gottes Liebe zu den Menschen, nicht um die Steigerung der Mitgliedszahlen. Es geht um das, was notwendig ist für so viele, die wie Schafe ohne Hirten wirken. Und wie sollen die 72 das konkret machen? Geht hin, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Geht hin. Wartet nicht, bis die Leute zu euch kommen, weil ihr so ein schönes Gebäude habt oder weil ihr so nette Leute seid und das so anziehend wirkt auf andere. Nein, geht hin, mischt euch ein. Seid bei denen, die euch brauchen. Das Missionskonzept unseres Bundes, es lautet seit einigen Jahren schon, wir gehen hin. Das heißt, wir haben begriffen, wir können nicht warten in unseren schönen Gemeindehäusern, bis Leute sich verirren und irgendwie sagen, ach, das wusste ich ja gar nicht, hier ist eine richtige Kirche, ach, guck, und ihr glaubt ja auch was Vernünftiges. Sondern seid da, wo Menschen deutlich machen, dass sie offen sind, dass sie gesprächsbereit sind. Sogar noch mehr. Ich sende euch wie Lämmer unter die Schafe, das wär's ja schon was. Begegnet den Menschen auf Augenhöhe. Nein, es geht so noch schlimmer. Ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Vielleicht lachen die euch aus. Finden das völlig absurd. Kann ja sein. Das wäre ja noch das Harmloseste. Ihr seid wehrlos. Ihr seid schutzlos. Vielleicht seid ihr auch manchmal hilflos und sucht nach Worten. Es macht nichts. Das ist eure Sendung. Das passt ja ganz und gar nicht zu einem Missionsverständnis aus der Kolonialzeit. Ich schlau, du doof. Ich bin hilflos. Ich weiß oft auch gar nicht weiter. Diese Haltung, ich achte dich in dem, wer du bist, und ich weiß auch um meine engen Grenzen und um manches, was mir nicht so gut gelingt. Das ist ein Missionsverständnis, eine Haltung in der Mission. Das muss man richtig lernen. Das muss man einüben. Das ist vielen Missionsverbänden und Kirchenleitungen auch aufgefallen. Drei große Verbände, die gemeinsam ungefähr 90% der gesamten Christenheit auf dieser Welt repräsentieren, haben sich darum 2006 zusammengesetzt und haben viele Jahre daran gearbeitet, bis 2011, um eine gemeinsame Haltung in der Mission zu entwickeln. Das war der Ökumenische Rat der Kirchen, zu dem viele Kirchen gehören, bis auf die katholische Kirche. Das war die weltweite evangelische Allianz, zu denen viele evangelikale Gruppierungen gehören weltweit, auch wir natürlich, und der päpstliche Rat für den interreligiösen Dialog, das heißt also die katholische Abteilung. Auf Deutsch heißt das Dokument, was dabei rausgekommen ist, christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt oder kurz Mission Respekt. Was da drin steht, das will ich euch jetzt nicht vorlesen, obwohl es relativ kurz ist und man es verstehen kann. Aber es zeigt etwas von der Haltung, die hier schon im Lukas-Evangelium angedeutet wird. Ich hatte die Gelegenheit, mit einem katholischen Kollegen und einer evangelischen Kollegin für Konfirmanden einen kleinen Videoclip in Auftrag zu geben. Ich zeige euch den einfach mal, dann wisst ihr so ungefähr, was dieses Dokument meint.
Christen glauben, dass Gott der Ursprung aller Liebe ist. Das kann man besonders gut an Jesus sehen. Hi. Menschen haben immer wieder erzählt, was sie mit Jesus erlebt haben. Wenn Menschen in späteren Zeiten von Jesus erzählten, haben sie das manchmal respektlos getan und sogar darüber gestritten, welche Kirche die richtige ist. Heutzutage ist das bei uns zum Glück nicht mehr so. Es gibt ein buntes Bild an verschiedenen Religionen und jeder kann seinen Glauben und seine Religion so wählen, wie er oder sie will. Doch ganz so harmonisch läuft es heutzutage dann doch nicht.
Stopp!
Wo bleibt der gegenseitige Respekt? Wir haben gemerkt, dass es so nicht weitergeht. Also haben wir uns zusammengesetzt, um darüber zu beraten. Vertreter christlicher Kirchen haben sich schließlich geeinigt. Daraus entstand ein Dokument. Es heißt, das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt. Zum ersten Mal herrscht unter den unterzeichnenden Kirchen endlich Konsens. Das Dokument verteilt sich auf der ganzen Welt. Auch bei uns. Alle Christen müssen nun sehen, was das für sie genau bedeutet. Für uns steht fest, zu einem friedlichen Miteinander gibt es keine Alternative. Und fest steht für uns auch, das christliche Zeugnis gehört zum Glauben. Aber was steht da eigentlich drin? Im christlichen Zeugnis stehen 12 Prinzipien als verbindliche Verhaltensrichtlinien für Christen in einer multireligiösen Welt.
Das ist eigentlich für Konfirmanden gemacht und für Jugendgruppen. In einer These aus dem Papier heißt es, Christinnen und Christen sind aufgerufen, in ihrem Zeugnis alle Formen von Gewalt und Machtmissbrauch abzulehnen, auch deren psychologische und soziale Formen. Das ist so selbstverständlich, wie es auch manchmal schwierig ist. Weil es natürlich auch solche Handelangebote gibt. Wir würden dir durchaus einen Brunnen bauen, wenn du zu uns in die Kirche kommst. Zum Beispiel in der Arbeit in ärmeren Ländern oder manches andere auch. Das, was die Jünger nach dem Lukas-Evangelium deutlich macht, das soll sich auch umsetzen in unserer Art, mit anderen umzugehen. Keine Gewalt, keine Diskriminierung, keine Tasche, keine Schuhe, kein Gefälle zwischen den Missionaren Jesu und den einfachen Leuten. Im Gegenteil sogar. Jesus sendet sie aus und sie sollen darauf angewiesen sein, Gastfreundschaft von anderen zu erleben. Versteht ihr, das ist eine andere Haltung. Wenn ich weiß, du hast etwas, was ich nicht habe, aber was ich brauche, nämlich ein Bett zum Beispiel und was zu essen, dann gehe ich anders mit dem Menschen um. Ich achte ihn. Ich sehe das, was er hat und nicht nur das, was ich habe und so dringend gerne loswerden will. Christinnen und Christen, so heißt es in einem der Prinzipien in diesem Mission-Respekt-Dokument, Christinnen und Christen sind dazu berufen, ihr Verhalten von Integrität, Nächstenliebe, Mitgefühl und Demut bestimmen zu lassen und alle Arroganz, Herablassung und Herabsetzung anderer abzulegen. Ja, ich rede von meinem Glauben. Ja, ich bin auch überzeugt davon, dass Jesus die Wahrheit, der Weg und das Leben ist. Aber ich weiß, du hast auch schon ein Leben hinter dir. Auch du hast schon etwas entdeckt im Leben. Vielleicht hast du Fragen, die habe ich auch. Vielleicht hast du aber auch Antworten, die würden mich interessieren. Mission als christliches Zeugnis heißt, ich spreche von meinem Glauben. Und es schließt nicht den Dialog aus. Was glaubst du eigentlich? Wer bist du? Der Jesus, von dem wir reden, ist anderen auf Augenhöhe begegnet. Gerade denen, die von anderen überhaupt nicht respektiert wurden. Die Frau am Brunnen, mit der er über die Frage gesprochen hat, wo man anbetet, obwohl sie völlig isoliert war in ihrem Ort, obwohl sie verrufen war. Oder Zachäus, den er um Gastfreundschaft bittet. Was für eine Würdigung. Darf ich bei dir zu Gast sein? Das soll eure Haltung sein. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann sprecht, Friede sei diesem Haus. Frieden sollt ihr bringen. Nicht rechthaberisch eure Wahrheit und den Menschen absprechen, dass sie auch was vom Leben verstehen. Und ihr werdet auf Kinder des Friedens treffen. Auch das finde ich erstaunlich, dass unser Text davon ausgeht. Ihr werdet auf Persönlichkeiten treffen, die euch beeindrucken, die vielleicht etwas ahnen von der Art des Reiches Gottes, ohne je davon gehört zu haben. Euer Thema, das soll sein, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Der Friede Gottes gilt allen Menschen. Die Liebe Gottes ist da. So sollt ihr nicht nur reden, so sollt ihr euch auch verhalten. Das sollen Menschen spüren. Ja, aber es wird auch andere geben. Es wird auch Leute geben, die euch wie Lämmer unter den Wölfen behandeln. Ihr werdet Ablehnung erfahren, nicht nur Spott. Schüttelt den Staub von euren Schuhen, geht einfach weiter. Eins ist sicher, Gott wird richten. Gott wird richten, ja, aber Gott wird richten. Es ist nicht eure Aufgabe. Ihr seid Zeugen der Barmherzigkeit und der Liebe unseres Vaters im Himmel. Nicht ihr richtet, ihr berichtet von dem, was ihr erlebt habt. Ihr urteilt nicht, ihr müsst auch nicht immer Recht haben, ihr dürft aber gerne zurechtbringen, wo es euch gelingt. Als Einzelne, als Gemeinde, als gesamte Christenheit. Ich bin froh, dass es dieses Dokument gibt und dass ich ein bisschen daran mitarbeiten konnte in den letzten Jahren, als ich in der Leitung unseres Bundes unterwegs war. Aber ich merke auch, wie schwer das oft ist, diese Bescheidenheit auf der einen Seite und die Freude darüber, dass wir etwas weiterzuerzählen haben, dass wir etwas Positives erlebt haben, auf der anderen Seite weiterzugeben. Aber ich bin sicher, dass wir auch als Gemeinde schon einige Schritte in die richtige Richtung gegangen sind. Und ich hoffe sehr, dass wir das auch so gemeinsam weitergehen können. Amen.